ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Zu später Stunde am Pfingstmontag und es wäre wohl nichts weniger als ein Pfingstwunder, hätte man heute in Teheran zu einer Sprache gefunden. Der deutsche Außenminister war heute zu einer Mission im Iran, einer, so scheint es, unmöglichen Mission. Denn unversöhnlich stehen sich der Iran und die USA gegenüber im Streit um das Atomabkommen, das erst Präsident Trump einseitig aufkündigte und das nun auch der Iran zu verlassen droht. Dieser Pakt sollte verhindern, dass der Iran in seinen Atomanlagen wie hier mehr Uran als erlaubt anreichern und daraus eine Atombombe bauen könnte. Es sollte die Versicherung sein zu einem, wenn auch wackeligen Frieden in der gesamten Region. Doch nun drohen beide Seiten einander mit Krieg und die Leidtragenden dieses fortwährenden Konfliktes sind, so berichtet Nathalie Amiri aus Teheran, die Menschen im Iran.
Jeder Gang in den Supermarkt beginnt zuerst mit dem Blick auf die Preise. Fleisch, Joghurt, Eier, Windeln. Nicht selten sind die Preise über Nacht gestiegen. 40% Inflation und die iranische Währung im Sturzflug. Die Sanktionen haben alles verteuert. Die Kaufkraft der Menschen ist enorm gesunken. Wir leben hier unter großem Druck aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Die Menschen hier hatten sich das bei Abschluss des Atomabkommens anders vorgestellt. Die iranische Wirtschaft sollte angekurbelt werden, Arbeitsplätze geschaffen, Milliardeninvestitionen wurden aus dem Ausland erwartet. Dafür musste der Iran seine Urananreicherung drastisch reduzieren. Doch nachdem die USA aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind, wirkt ihre Politik des maximalen Drucks. Mit Sanktionen auf Öl, die Petrochemie und viele andere Exportprodukte. Außerdem wurden Unternehmen und Banken Geschäfte mit dem Iran untersagt. Ansonsten drohen hohe US-Strafen. Um das zu umgehen, gründeten Ende Januar Deutschland, Frankreich und Großbritannien die Zweckgesellschaft Instex, die einen unabhängigen Zahlungsverkehr mit dem Iran möglich machen soll. Bisher zeigt sich Instex aber wirkungslos, beklagt die Wirtschaft.
Instex funktioniert ja eigentlich im Grunde nicht. Und falls es auch funktioniert, wird es ja eigentlich der Wirtschaft nicht eine große Hilfe leisten können. Weil letztendlich, wie gesagt, die Firmen sind diejenigen, die jetzt aus Angst, um ihre Geschäfte in den USA zu verlieren, mit dem Iran nicht kooperieren.
Dem Iran geht die Luft aus. Deshalb stellte Präsident Rouhani vor einem Monat die Bedingung, dass binnen 60 Tagen Sanktionen auf Öl und das Bankgeschäft aufgehoben werden müssen. Andernfalls werde sein Land wieder mit der Urananreicherung beginnen. Daraufhin spitzt sich die Situation am Golf zu. Die USA schicken Kriegsschiffe, werfen dem Iran vor, Sabotageangriffe auf Handelsschiffe im Golf höchstwahrscheinlich verübt zu haben. Vor einer weiteren Verschärfung der Lage warnt Außenminister Maas heute bei seinem Besuch in Teheran.
Die Lage in der Region, in der wir uns hier befinden, ist hochbrisant und sie ist außerordentlich ernst. Und eine gefährliche Eskalation der Spannungen, die wir jetzt schon haben, die kann auch zu Eskalation und zwar auch zu militärischer Eskalation führen.
Dem iranischen Außenminister reicht das nicht. Er fordert Taten. Die neuen Spannungen in der Region sind das Ergebnis des Wirtschaftskrieges der USA gegen den Iran. Der einzige Weg, die Lage zu entschärfen, ist, diesen Wirtschaftskrieg zu stoppen. Viele Experten sind sich einig, die USA und der Iran müssten Direktgespräche führen, anstatt mit aggressiver Rhetorik einen Krieg in der Golfregion zu riskieren, den eigentlich niemand will, so beteuern es zumindest beide Seiten.
Und am Abend ist er zurückgekehrt von seiner Reise. Zurück in Berlin, direkt am Flughafen, begrüße ich den Bundesaußenminister. Guten Abend, Herr Maas.
Guten Abend, Frau Mioska.
Herr Maas, was ist jetzt anders als vor Ihrer Reise?
Naja, also ich könnte mir ein gutes Bild machen, nicht nur über die Diskussion im Iran, sondern auch in der Region insgesamt. Ich war in Jordanien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Bagdad. Und alle wollen, dass diese Spannungen, die es dort gibt, nicht zur Eskalation, schon gar nicht zu einem Krieg führen. Und wenn das alle wollen und die USA wollen das auch, dann muss man jetzt miteinander reden. Dann ist jetzt die Zeit für die Diplomatie. Und das war ein erster Schritt. Ich werde morgen nach Stockholm fliegen, dort den japanischen Kollegen treffen, den jordanischen. Wir werden am Mittwoch unsere amerikanischen Partner informieren. Also wir reden viel miteinander. Wir versuchen dazu beizutragen, dass diese Spannungen abgebaut werden, dass es keine militärische Eskalation im Nahen und Mittleren Osten gibt. Das wäre eine Katastrophe.
Was ist denn Ihr Eindruck nach diesen Gesprächen? Werden die Iraner nach Ablauf der Frist, jetzt sind es ja nur noch knapp 4 Wochen, tatsächlich bedrohlich viel Uran anreichern oder nicht?
Ich hoffe das nicht. Wir haben noch einmal sehr deutlich gemacht, dass nicht nur wir, sondern die Europäische Union zu dem Nuklearabkommen mit dem Iran steht. Wir wollen jetzt ein sogenanntes Zahlungsinstrument auf den Weg bringen, mit dem dann auch Zahlungsvorgänge abgewickelt werden können. Das ist bisher nicht mehr möglich gewesen. Das heißt, es geht voran. Und wir erwarten, dass der Iran genauso seine Verpflichtungen erfüllt, eben nicht Uran anreichert über das Maß hinaus, wie es in diesem Abkommen vorgesehen ist. Und wenn sich alle Seiten an ihre Verpflichtungen halten, dann kann auch die Nuklearvereinbarung eine Zukunft haben. Und das wäre gut für die Sicherheit, vor allen Dingen für uns in Europa.
Sie haben das Zahlungssystem INSTEX angesprochen. Das ist ja die einzige Hilfe, die Europa anbietet. Das funktioniert aber nicht. Und die Experten sagen, es wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Nicht zuletzt, weil sich die großen Unternehmen wegen ihrer Geschäfte mit den USA darauf gar nicht einlassen werden. Was haben Sie noch im Köcher?
Naja, also ich weiß nicht, warum das nicht funktionieren soll. Die Vertreter von INSTEX sind heute auch in Teheran gewesen. Sie haben mit Interessenten gesprochen. Es waren etwa 60 da, die sich dafür interessieren, über dieses Instrument ihren Zahlungsverkehr abzuwickeln. Und wir hoffen auch, dass wir das in den kommenden Wochen operationalisieren und erste Zahlungsvorgänge abgewickelt werden können. Damit können zum Beispiel Medikamente bezahlt werden und in den Iran geliefert werden. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorne. Und das müsste dem Iran eigentlich deutlich machen, dass wir alles daran setzen, die Verpflichtungen zu erfüllen, auch ohne die Vereinigten Staaten. Und deshalb ist unsere Erwartung genauso an den Iran, dass er sich an seine Verpflichtungen hält und damit das Abkommen auch erhalten bleiben kann.
Europa hat ja in diesem Konflikt längst nicht mehr so viel zu sagen, wie es mal war. Welche Möglichkeiten haben Sie, die verfeindeten Parteien, also Iran, USA und Saudi-Arabien, an einen Tisch zu bekommen?
Ja, das ist mir noch mal sehr deutlich geworden, auch bei den Besuchen in anderen Staaten. Es gibt außerordentlich viel Misstrauen am Golf, im Mittleren und im Nahen Osten. Und es geht nicht nur um die Einflüsse von außen, sondern die Länder, die es dort gibt, müssen ihre Konflikte auflösen. Es gibt aus dem Irak etwa den Vorschlag, das im Rahmen von regionalen Konferenzen miteinander in den Griff zu bekommen, dass die Differenzen zwischen Sunniten und Schiiten, zwischen dem Iran und Saudi-Arabien miteinander besprochen werden müssen. Das halte ich auch notwendig. Das ist nicht so einfach. Das wird auch nicht von heute auf morgen der Fall sein. Von außen kann eingewirkt werden auf alle, nämlich miteinander zu sprechen, dafür zu sorgen, dass Spannungen abgebaut werden. Und dazu hat diese Reise einen Teil beigetragen und dazu werden wir noch viele weitere Gespräche führen. Wir haben so viele Spannungen dort, dass ein einzelnes Ereignis, ein Anschlag, ohne dass er zugeordnet werden kann, eine militärische Eskalation auslöst. Und das darf nicht passieren und darum bemühen wir uns zurzeit.
Sagt der Bundesaußenminister. Vielen Dank, Heiko Maas, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das Gespräch haben wir am Abend vor der Sendung aufgezeichnet. Kommen wir zu einem ehemaligen Kollegen von Heiko Maas, der jetzt aber mehr will als Außenminister. Boris Johnson nimmt Kurs auf Downing Street Number 10 und macht dabei Front gegen die EU. Mal wieder. Für Brüssel keinen Penny, sagt Johnson in der ihm so großspurigen Art und er kündigt an, die vereinbarten Milliarden nicht mehr nach Brüssel zu überweisen und außerdem den Brexit nochmal ganz neu verhandeln zu wollen. Auf einen groben Klotz gehört eben ein grober Keil, wenn man in diesen Tagen Chef der britischen Tories werden will. Heute beginnt die Kandidatenkür der Konservativen und Johnson ist der Favorit. Mareike Aden.
Zielstrebig, aber ungewohnt schweigsam. Heute, am Tag, an dem die Kandidatenliste schließt, lässt Boris Johnson die Fragen der Reporter vor seiner Haustür unbeantwortet. Er macht sich rar im Kampf um den Premierministerposten. Seine provokanten Botschaften wohl dosiert. Die 39 Milliarden Pfund gehören uns, sagt er gestern in einem Zeitungsinterview. Die mit der EU vereinbarte Brexit-Austrittsrechnung werde das Land nur bezahlen, wenn man bessere Konditionen bekomme. und er legt nach, verspricht Steuersenkungen für Gutverdienende und Firmen. In seinem offiziellen Kampagnenvideo gibt er sich als Mann von nebenan, kämpferisch, als einer, der den Brexit will, um jeden Preis. Mit mir sind wir am 31. Oktober raus, mit oder ohne Deal. Sein Gegenüber im Video zufrieden. Gleich mehrere andere Kandidaten suchen heute die Bühne. Bisher galt Umweltminister Gove als einer, der Johnson gefährlich werden kann. Doch seit er Kokainkonsum in den 90er Jahren eingestehen musste, steht er unter Druck. Nun hat Außenminister Hunt gute Chancen. Er hat die Unterstützung moderater Tories, ist gegen einen No-Deal-Brexit. Wir befinden uns in einer Staatskrise. Ein neuer Premier wird einem gespaltenen Parlament gegenüberstehen. Ernste Zeiten brauchen eine ernsthafte Führungsperson. Ein Seitenhieb Richtung Johnson? Boris Johnson war ein spektakulär schlechter Außenminister. Und seitdem hat er auch nichts vorzuweisen. Außer Populismus hat er nichts zu bieten, aber die Tories wissen, er kann Wahlen gewinnen. Hier im Londoner Vorort Uxbridge hat Johnson 2015 sein Parlamentsmandat gewonnen. Auf seinen Wunsch, nun Premierminister zu werden, gibt es in Johnsons Wahlkreis gemischte Reaktionen. Er ist ein Brexiteer. Er wird den Brexit schaffen.
I have a feeling that he'll deliver it.
Refreshing,
ich finde ihn erfrischend. Er ist einfach anders.
He's very different, yes.
Er ist immer schlecht vorbereitet, sieht lotterig aus und ist immer zu spät. Keine gute Wahl. Er hält seine Versprechen nicht. Ich halte nichts von ihm.
Boris Johnson.
Am Abend wird verlesen, 10 Kandidaten werden sich bei Abstimmungen in der Tory-Fraktion zur Wahl stellen. Ab Donnerstag wird das Feld nach und nach verkleinert. Zwischen den letzten beiden Kandidaten entscheiden die rund 160.000 Parteimitglieder. Wird also Johnson hier Ende Juli einziehen? Tatsache ist, bei den Konservativen sind die Favoriten im Kampf um die Downing Street am Ende oft doch noch gescheitert.
Ja, wer immer es wird bei den Tories, er oder sie will auf jeden Fall raus aus einer Gemeinschaft, die eine schaffen wollte. Gemeinsam den Frieden zu sichern. Und Frieden bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Waffen. Den inneren Frieden sichert auch die Arbeitswelt, wenn es sozial zugeht und gerecht. Das hat sich eine weltweite Organisation auf die Fahnen geschrieben, deren Name Ihnen vielleicht nicht viel sagt, die aber bereits seit 100 Jahren diesem inneren Frieden dient. Die ILO, die International Labour Organization, also die Internationale Arbeitsorganisation. Sie wurde 1919 durch den Vertrag von Versailles gegründet und ist heute Teil der UNO. 187 Mitgliedstaaten entsenden jeweils einen Vertreter von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen und 2 der Regierung. Oberstes Ziel, gerechte Löhne und dass jeder von seiner Hände Arbeit auch leben können muss. Zum Jubiläumskongress heute in Genf wird also auch die Frage verhandelt, ob Arbeit auch in Zukunft in der neuen digitalen Welt ihrem Anspruch gerecht werden kann. Wolfgang Wanner.
Das könnten künftig unsere Augen sein. Intelligente Roboter, die selbstständig auf Inspektionstour gehen, um etwa Leitungen zu überprüfen. Und das könnte künftig unsere Hand in der Luft sein. Eine Drohne, die Bauwerke oder Rohre auf Festigkeit überprüft. Das Besondere, die Drohne kann sogar bohren. Ein Blick in die Zukunft im Institut für Robotik und intelligente Systeme an der ETH Zürich. Die Wissenschaftler entwickeln Roboter. Sie werden unsere Arbeitswelt grundlegend verändern und uns manch schwere Arbeiten wie etwa auf dem Bau abnehmen.
Vor 100 Jahren haben Menschen intensiver gearbeitet auf dem Feld und wir haben heute Ferien. Das hat es vor 100 Jahren meistens heute nicht gegeben. Ich glaube, die Maschinen helfen uns, effizienter zu sein und eigentlich dann vielleicht mehr Freizeit zu haben.
Mehr Freizeit? Nicht unbedingt ein Grund zur Freude, meinen Gewerkschaften.
Diese Technik hält ja überall Einzug und deswegen sind die Veränderungsprozesse auch so massiv gerade und vielleicht beunruhigen sie den einen oder anderen. Aber nichtsdestotrotz bin ich da eher optimistisch, dass es immer noch genug Arbeit gibt. Die Frage ist, wird sie ausreichend bezahlt? Ist sie so reguliert, dass sie auch dann zu einem zufriedenstellenden Arbeitsleben wird?
Um diese Fragen ringen ab heute in Genf Regierungen, Gewerkschaften und Arbeitgeber. Zum 100. Geburtstag will die Internationale Arbeitsorganisation, kurz ILO, der Welt ein besonderes Geschenk machen. Mit einer sogenannten Jahrhunderterklärung will die ILO die digitale Arbeitswelt gestalten. Diskutiert wird etwa ein Anspruch auf lebenslanges Lernen und angemessenen Lohn. Und wie sollen künftig flexible Arbeitsverhältnisse geregelt werden? Wir werden mehr und mehr Menschen haben, die zu Hause oder weit entfernt arbeiten. Das sind die neuen Lebenswirklichkeiten, die zum Trend werden. Aber es betrifft nicht alle Jobs und nicht alle Länder. Und auch Roboter können noch längst nicht alle Tätigkeiten übernehmen. Noch jedenfalls nicht.
Und alles, was zum Beispiel feinfühlige Interaktion mit Objekten und so weiter bedeutet, das können Menschen noch sehr, sehr lange besser als Roboter. Zum Beispiel im Garten die Bäume schön zurechtschneiden oder eben auch im Gesundheitsbereich, wo man mit Menschen arbeiten muss.
Neue Technologien, neue Chancen. Es wird aber wohl Regeln brauchen, damit wir uns von der Entwicklung nicht abhängen lassen.
Und bei allen Veränderungen in der Welt der Arbeit gibt es noch immer Regionen, in denen die Zeit stillzustehen scheint und die Arbeitsbedingungen elend sind. Hier ist der Mensch immer noch die billigste Arbeitskraft, besonders beim Nähen der Bekleidung. Hersteller und Händler auch bei uns in den reichen Industrienationen lassen deshalb gern dort nähen, wo es am wenigsten kostet. In Kambodscha zum Beispiel, wo sich zuletzt zwar einiges verbessert hat, doch für die meisten Arbeiterinnen reicht es immer noch gerade mal zum Nötigsten. Sandra Razzo.
Kurz vor 6 macht sich Sopé auf den Weg zur Arbeit. Mit 17 Jahren hat sie angefangen, in Phnom Penh als Näherin zu arbeiten. Inzwischen ist sie 34. Ein überfüllter Kleinbus ohne Sicherheitsgurte sammelt die Textilarbeiter morgens ein und bringt sie zur Schicht. Ich kann nicht sagen, dass ich glücklich mit meinem Job bin. Ich muss eher froh sein, dass ich ihn habe. Sonst könnte ich nicht überleben. In ihrer Näherei, die für viele Markenhersteller zuliefert, dürfen wir nicht filmen. Wir treffen Sopé zur Mittagspause wieder. 10-Stunden-Tage sind normal, 12 auch nicht ungewöhnlich. Ein bisschen Reis mit verschiedenen Soßen. Bei einem Monatslohn von umgerechnet 160 Euro reicht es nicht für mehr. Mittagessen auf einer Plastikplane. Zwar ist der Mindestlohn immer weiter gestiegen, doch damit auch der Druck, in kürzerer Zeit mehr Teile zu nähen. Es wird wahnsinnig heiß in der Produktionshalle. Die Lüfter reichen nicht. Klar kannst du zwischendurch mal aufs Klo gehen, aber du musst dich beeilen. Und wenn du zu oft gehst, dann schimpft die Vorarbeiterin. Wir dürfen schließlich in einer anderen Fabrik drehen. Sie gehört einem Investor aus Taiwan. Atemschutzmasken und andere Schutzmaßnahmen sind inzwischen zumindest bei 44% der Firmen Standard. Manche Marken bezahlen externe Berater, die die Frauen über ihre Rechte aufklären sollen. Der Druck auf die Nähereien wächst, aber, so erzählt der Manager, höhere Löhne und mehr Sozialleistungen rechnen sich nicht unbedingt. Die Einkäufer der großen Marken schauen sich weltweit die Preise an. Natürlich vergeben sie den Auftrag an das Land, wo sie den niedrigsten Preis zahlen müssen. So ist das nun mal. Ich kann nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Hier lebt die Familie von Textilarbeiterin Sopé. Ihre Mutter kümmert sich 6 Tage pro Woche um die Kinder. Insgesamt 5 Familienmitglieder müssen von Sopés Einkommen leben. Es gibt kein fließendes Wasser und wenn jemand krank wird, müssen sie am Essen sparen, um die Arztrechnungen begleichen zu können. Ich hätte so gern mal neue Schuhe und Stifte oder solche Handys wie die reichen Kinder in der Schule. Das wäre toll. Sie singen von Akkordarbeit, Hungerlöhnen und Ohnmachtsanfällen in stickigen Produktionshallen. Textilarbeiterinnen bei einer Veranstaltung der Gewerkschaften. 16% der Frauen sind laut Studien untergewichtig, 43% leiden unter Blutarmut, oft ein Zeichen von Vitaminmangel. Kambodschas Arbeitsschutzgesetze werden leider oft genug nicht umgesetzt. 2 Überstunden pro Tag sind offiziell erlaubt, aber 4 sind schon fast Standard. Die meisten Frauen haben auch nur Kurzzeitverträge. Sie leben ständig in der Angst um ihren Arbeitsplatz. Die Firmen halten sie klein. Schichtende in der Fabrik von Sopé. Doch nach ihrem 10-Stunden-Tag 6 Tage pro Woche hat die alleinerziehende Mutter jetzt immer noch weitere 4 Stunden vor sich als Aushilfe in einem Biergarten. So verdient sie im Monat zusätzlich umgerechnet 43 Euro. Meistens schläft sie dann gleich hier in einem Hinterzimmer. Nach Hause fahren lohnt sich nicht. Ich vermisse meine Jungs oft so sehr. Manchmal frage ich dann, ob ich nicht doch nach Hause gehen kann. Aber ich muss das hier machen, damit sie zur Schule gehen können. Ich bin so müde, aber ich habe keine Wahl. Sopae und der tägliche Kampf ums Überleben. In ein paar Stunden beginnt er von vorn.
Diese Näherin hat sich zwar vor der Kamera geäußert, wollte aber aus Angst um ihren Arbeitsplatz ihren Namen nicht preisgeben. Deshalb haben wir sie hier anders genannt. Kleidung, aber auch Elektrogeräte und vieles mehr werden oft über das Internet bestellt und dann nicht selten als Retoure wieder zurückgeschickt. Die Grünen fordern nun, dass Online-Händlern verboten werden soll, zurückgeschickte Waren zu vernichten. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sprach gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe von einer Perversion der Wegwerfgesellschaft. Im Schnitt werde jedes 6. Paket zurückgeschickt, fast 500 Millionen Produkte im Jahr. Viele davon würden vernichtet, obwohl sie höchstens einen Kratzer hätten. Solche Waren sollten gespendet werden, so Göring-Eckardt. Der Online-Versandhändler Amazon erklärte, die Mehrheit der Retouren werde wieder verkauft. Einer Befragung der Universität Bamberg zufolge landen etwa 4% zurückgeschickter Produkte im Müll. Bei einem Überfall auf ein Dorf im westafrikanischen Mali sind nach Regierungsangaben mindestens 95 Menschen getötet worden. Etwa 20 werden demnach nahe Sanga vermisst. Wer die Angreifer waren, ist bislang nicht bekannt. In Mali sind islamistische Terrorgruppen aktiv. Außerdem verschärfen sich ethnische Konflikte. Die Bundeswehr beteiligt sich mit rund 1000 Soldaten an einer UN-Friedensmission. Im Zentrum von New York ist ein Hubschrauber auf einem Hochhausdach abgestürzt. Es brach Feuer aus, das aber rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Behörden sprachen von einer versuchten Notlandung. Der Pilot kam den Angaben zufolge ums Leben. Weitere Menschen seien offenbar nicht an Bord gewesen. Die Hintergründe werden untersucht. Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschte schlechtes Wetter. Gedenken an Opfer des Massakers im französischen Ort Oradour-sur-Glane. Heute vor 75 Jahren hatten im Zweiten Weltkrieg Einheiten der Waffen-SS hunderte Zivilisten zusammengetrieben und ermordet. Anschließend zündeten sie das Dorf an. Die zerstörte Ortschaft ist heute eine Gedenkstätte und wurde zu einem Symbol für die von Nazi-Deutschland verübten Kriegsverbrechen im besetzten Frankreich. Auf dem Gelände des US-amerikanischen Militärflugplatzes in Wiesbaden-Erbenheim haben heute Feierlichkeiten zur Erinnerung an die Berliner Luftbrücke vor 70 Jahren begonnen. Historische Rosinenbomber sollen in den kommenden Tagen noch einmal ihre Routen fliegen. Die Maschinen können auf verschiedenen Flugplätzen in Deutschland besichtigt werden. Im Sommer 1948 begannen die Piloten der Westalliierten damit, den blockierten Westteil Berlins aus der Luft zu versorgen.
Ja, diese Zeiten sind lange vorbei und heute scheint unser Problem nicht mehr zu sein, dass wir zu wenige, sondern dass wir zu viele Lebensmittel haben. Und das Problem verlangt nach neuen Lösungen. Einer wollen wir heute in unserer Reihe Lösungsfinder auf den Grund gehen. Statt auf den Tellern wandern nämlich viele Lebensmittel direkt aus den Regalen in den Müll. Milchprodukte, Backwaren, Obst, was nicht verkauft wird, kommt meistens in den Abfall. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel sind das, allein in Deutschland Jahr für Jahr. Eine Supermarktkette in Bayern hat nun ein neues Konzept entwickelt und kämpft erfolgreich gegen diesen Wegwerfwahnsinn. Martina Schuster und Johannes Thürmer berichten.
Das Amper Einkaufszentrum mit 10 Filialen rund um München. Auf den ersten Blick eine ganz normale Supermarktkette. Doch seit gut einem Jahr geht das mittelständische Unternehmen völlig neue Wege im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Denn die Realität in Deutschland sieht so aus. In vielen Supermärkten landen noch genießbare Lebensmittel tonnenweise im Müll. Hat einer von 6 Äpfeln eine Druckstelle, werden alle weggeworfen. Und kommt die neue Lieferung, wird die vorhandene Ware einfach entsorgt.
Es ist einfach so, es hat uns schon unheimlich wehgetan, dass wir verwertbare Lebensmittel in die Tonne schmeißen und haben uns ja viele Gedanken dazu gemacht, wie können wir es umsetzen. Daraus ist diese Foodshare-Station entstanden.
Gleich hinter den Kassen gibt es seitdem ein großes Regal und einen Kühlschrank mit Ware, deren Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. Jeder Kunde kann sich hier kostenlos bedienen. Der Ablauf ist klar geregelt. Ware, bei der die garantierte Haltbarkeit näher rückt, wird erst einmal um 50% reduziert. Und bei Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums kommt das, was noch übrig geblieben ist, in die Foodsharing-Box.
Das wird super angenommen, vor allen Dingen auch im Obst- und Gemüsebereich.
Beispiel Bananen. Sind auf der Schale kleine braune Stellen, werden sie aussortiert, landen aber nicht mehr im Müll.
Die sind noch wunderbar, das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist eben dieser Qualitätsstandard, der gewünscht wird. Eine gelbe, eine goldgelbe Banane eben, aber keine braungelbe Banane. Das ist eben der Unterschied. Und deshalb müssen wir dazwischendurch immer mal auslesen.
Foodsharing statt Müllcontainer. In diesem Supermarkt inzwischen selbstverständlich. Doch das war nicht immer so, denn anfangs war die Idee innerhalb des Unternehmens durchaus umstritten. Nicht nur wegen der Anschaffungskosten von immerhin 3.000 Euro pro Station. Die regionale Supermarktkette hatte vor allem Sorge, dass kostenlose Angebote die falsche Klientel anlocken. Leute, die nicht einkaufen, sondern nur absahnen wollen. Deshalb wurde die Foodsharing-Box erst einmal in einer Filiale ausprobiert. Inzwischen ist sie Standard.
Die Erdmann, das ist ja nur einwandfrei. Da tut man halt die Faulen raus. Ganz einfach.
Bevor es weggeschmissen wird, nehmen wir es jetzt mit in die Arbeit und essen es am Nachmittag.
Ich gucke nie auf ein Verfallsdatum. Ich nehme die Sachen auch noch her. Ich koste es einfach. Und wenn es mir schmeckt, dann wird es gegessen.
Die positive Rückmeldung der Kunden bestärkt das Unternehmen.
Ich glaube, dass dieses Thema Lebensmittelverschwendung immer bedeutender wird. Ja, wir haben jetzt einen Anfang gemacht, aber wir denken auch immer weiter nach, wie können wir uns noch weiter verbessern in dieser Richtung.
Und das wird immer wichtiger, wie Marketing-Experte Anton Meyer von der Universität München erklärt. Denn solche Aktionen kommen in der Bevölkerung gut an und bringen einen deutlichen Imagegewinn.
Das wird sich sicher durchsetzen, das wird nachgemacht werden. Da wird es andere Formen nochmal geben, um die Nachhaltigkeit anzusprechen. Letztendlich ist es, glaube ich, ein richtiger Trend, der jetzt gerade so langsam wächst.
Ein Trend mit einem angenehmen Zusatznutzen für die Supermarktkette. Denn die Foodsharing-Stationen sparen dem Unternehmen auch noch viel Geld.
Wir haben unsere Müllkosten um 2/3 gesenkt in diesen Bereichen. Das heißt also, früher standen hier um die 30 Tonnen. Jetzt stehen noch höchstens 10 da und die sind auch noch nicht alle gefüllt. Und auf der anderen Seite des Ethischen, sage ich mal, dass wir Produkte, die für den Verzehr geeignet sind, eigentlich nicht mehr wegschmeißen in die Tonne.
Übrigens, selbst Salat, der schon etwas welk ist, findet seine Abnehmer. Denn neben der Foodsharing-Station steht noch die sogenannte Futterbox für Haustiere. Eine ausgeklügelte Gesamtstrategie also, die aufgeht. Innerhalb weniger Minuten ist die gerade erst aufgefüllte Station nahezu leer.
Für viele war dies ein sehr ungemütlicher Pfingstmontag, jedenfalls was das Wetter betraf. In der Nähe von München ging ein gewaltiges Gewitter nieder. Augenzeugen berichteten von Hagelkörnern groß wie Tennisbälle. Fenster und Autoscheiben gingen zu Bruch. Bäume wurden entwurzelt. Und da bleibt die Frage an Sven Plöger, geht das so weiter mit solchen Unwettern?
Ja, tatsächlich, Karin, es geht weiter mit solchen Unwettern und da müssen wir bis Mittwoch immer noch mit rechnen. Also es ist im Moment unheimlich viel Power in der Atmosphäre. Wir haben im Westen Deutschlands eher so 17, 18 Grad als Höchstwerte, im Osten dann teilweise über 30 auch heute gehabt. Und bei solchen Unterschieden, da gibt's einfach dramatisches Wetter. Und wir haben auch noch mal ein paar Bilder hier einfangen lassen in Finningen. Das ist westlich von München. Hier gucken Sie mal, wenn diese Hagelkörner hier in diesen See reinfallen, was da zurückspritzt, man sieht förmlich die Kraft, wie die Hagelkörner dann auch wieder vom Boden hochschießen. Und wir gucken sofort auf den Radar, zunächst auf das Bild. Das ist der Zustand gegen 18.30 Uhr. Hier das Signal genau über München zu finden. Der Flughafen hatte dann 119 Kilometer pro Stunde, die Spitzenböe, das ist Orkan. Und jetzt lassen wir das Ganze weiterlaufen, weil hier sehen Sie sehr deutlich, wo läuft es hin. Ein dickes Achtung an Berlin. Im Moment ist es so, dass diese Front südlich von Berlin liegt, etwa hier vom brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming runter, hier ungefähr bis in die sächsische Schweiz. Das heißt, dort im Osterzgebirge auch diese kräftigen Gewitter momentan. Hagelkorngröße durchaus bei 1 bis 3 Zentimetern. Und das, wie gesagt, kommt von Süden in Richtung Berlin. Übrigens Oldenburg, ganz woanders gelegen, ja, aber hatte heute den kräftigsten Regenguss mit 63 Liter Regenwasser in einer einzigen Stunde, weil das Gewitter hier praktisch nicht weitergezogen ist. Nochmal die Zusammenfassung. Osthälfte gefährliche Gewitter, Süden kräftiger Regen, Bodenseeumfeld jetzt ebenfalls Gewitter, Temperaturen morgen früh im Saarland 11, in Berlin 19 Grad, morgen Vormittag dann. Es geht so weiter, diese Linie liegt hier von der Ostsee runter bis zu den Alpen, ganz im Osten trocken und recht sonnig. Nachmittags kommen hier wieder teils unwetterartige Gewitter an, im Westen ist es deutlich ruhiger. Die Temperaturen 17 Grad im Westen, 32 an der Grenze zu Polen. Und so geht es genau am Mittwoch weiter. Hier sogar bis 34 weitere Unwetter, auch in Niedersachsen teilweise in der Nacht zum Mittwoch. Und um etwas Beruhigendes zu sagen, am Donnerstag wird es dann auch deutlich ruhiger. Also nochmals ein dickes Achtung für diese Nacht, insbesondere im Osten Deutschlands, Karin.
Vielen Dank, Sven. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Fernsehfilm Der Trinker mit Harald Juhnke in der Titelrolle, der heute 90 Jahre alt geworden wäre. Wir sind morgen wieder für Sie da, dann um 22.15 Uhr. Bis dahin, eine gute Nacht.